Wir haben uns für heute Abend vorgenommen, einige Überlegungen zum Thema Familienpolitik, Elterngeld, Kinderkrippen vorzutragen und haben das unter die zugegebenermaßen polemisch klingende Überschrift gestellt: Der Staat bestellt mehr Volk. Das ist aber nach Auffassung des Gegenstandpunkt-Verlags, der da hinten am Büchertisch seine Vierteljahresschriften anbietet, eine treffende Zusammenfassung dessen, was im Moment passiert. Der Staat, die Regierung, hat eine umfangreiche Agenda, wenn man in die Tageszeitung schaut. Da wird die Wirtschaft betreut und subventioniert, Rüstungsgüter bestellt und produziert und Rüstungskonzerne geschmiedet. Da wird rund um den Globus Diplomatie betrieben. Kriege werden geführt oder Beiträge dazu abgeliefert. Sodass man sich einmal fragen kann, warum auf so einer großen Agenda auch noch das Thema Kind Platz findet. Obwohl doch der Wunsch nach Kindern, so denkt man, eigentlich das privateste aller Bedürfnisse ist. Was hat der Staat damit zu tun? Dass er etwas damit zu tun hat, das ist jedermann geläufig, denn mit Blick auf die Privatleute, die ja nun mal die Kinder zeugen sollen, stellt die Politik betrübt fest, die meisten oder sehr viele können sich Kinder, die sie wollen, eigentlich nicht leisten. Entweder ist es Geld das Hindernis oder die Karriere bei einigen Powerfrauen. Jedenfalls ist in der Marktwirtschaft üblich, auf diesen mangelnden Nachwuchs hinzuweisen mit dem Argument, das kommt daher, dass Kinder ein Armutsrisiko sind. Heute referiert die FAZ einen Kinderreport 2007, der stellt so nüchtern fest, von 1965 bis heute hat sich die Zahl der Geburten halbiert und die Zahl der Kinder, die bei Eltern aufwachsen, die unter der Armutsgrenze leben, hat sich versechzehnfacht im selben Zeitraum. Heute leben ein Sechstel aller Kinder in Haushalten, die entweder von Sozialhilfe leben oder von irgendwelchen Einkünften, die auf oder unter diesem Niveau sind. Das für sich wäre ja schon ein interessanter Fingerzeig auf die ganze Wirtschaft, in der solche Leute versuchen, ihr familiäres Glück zu schmieden. Immerhin, auch für Menschen, die ein regelmäßiges Einkommen verdienen, gilt, Kinder sind ein Armutsrisiko, soll heißen, das Geld, das sie verdienen, trägt eine Familie nicht. Ein Kind ist ein zusätzlicher Esser, den das Budget einfach nicht aushält. Der Staat widmet sich dieser Lage, aber nicht dadurch, dass er seine Wirtschaft umschmeißt, die für die meisten den Kinderwunsch unerfüllbar macht, sondern indem er den Leuten ganz unsentimental Geld hinschmeißt. Hier habt ihr Geld, Kindergeld. Heute heißt es Elterngeld. Macht Kinder. Und auch das ist schon ein erster interessanter Hinweis darauf, was es wohl mit den Kindern in dieser Welt auf sich hat. Das ist nämlich eine Sonderstellung des privaten Bedürfnisses, was den Wunsch nach Kindern angeht, dass der Staat so etwas mit Geld bedient. Denn man hat sich ja so seit 10, 20 Jahren daran gewöhnt, dass ganz umgekehrt die Marschrichtung in der großen Politik heißt, der Sozialstaat hat keine Geschenke mehr zu verteilen, die Leute sollen Selbstverantwortung wahrnehmen und jeder weiß, was gemeint ist, kein Geld bekommen, Sozialleistungen werden gestrichen. Die gelten überhaupt als der Kardinalfehler der Politik, mit dem das ganze Wirtschaftswachstum abgewürgt worden ist und jeder kann es aus den Zeitungen kennen. Der Wunsch nach einem auskömmlichen Altersruhegeld, nach einer Rente, der wird mit der Rentenreform gestrichen. Der Wunsch nach einem Gebiss für die alten Tage oder einem Brillengestell wird mit einer Gesundheitsreform radikal zusammengestrichen. Sowas verträgt unser Wachstum nicht, hört man. Der Wunsch nach einem Kind, der erfährt eine Ausnahmeregelung. Da soll es Elterngeld geben und Kinderkrippen. Es ist die einzige soziale Leistung, die nicht polemisch zurückgewiesen wird, sondern die gefeiert wird. Warum das so ist, das möchte ich in drei Kapiteln erläutern, wobei ich im ersten Kapitel den Zielen der Familienpolitik ein bisschen nachgehen will. Im zweiten Kapitel die Instrumente vorstellen will, womit wird heute Familienpolitik betrieben. Und weil sich an dieses ganze Thema so ein Grundsatzstreit in der Republik angeschlossen hat, wo sich katholische Bischöfe melden, wie Mixer und andere, die sich mit der C-Partei und Frau von der Leyen so heftig streiten, will ich in einem dritten Kapitel erläutern, was es eigentlich mit der Familie und diesem höchsten Wert, den die Amerikaner sogar Family Values nennen, auf sich hat. Warum ist die Familie ein so wichtiger Bestandteil der staatlichen Fürsorge und der öffentlichen Diskussion? Fangen wir also mal mit dem ersten an. Worin bestehen sie eigentlich, die Ziele der Familienpolitik? Dass der Staat diesem privaten Bedürfnis nachkommt. Kinder werden gewollt von vielen Liebespaaren oder Eltern, obwohl sie sich das nicht leisten können. Der Staat kommt ihm nach, macht Geld locker. Das kommt in Wirklichkeit, wenn man den öffentlichen Argumenten folgt, gar nicht daher, dass in diesem Fall die Politik einem privaten Bedürfnis Recht gibt, sondern es gibt ganz offenkundig ein öffentliches Interesse am Kind, ein politisches Interesse am Kind. Eines wird in der Diskussion selbst von den politischen Entscheidungsträgern, wie sie sich nennen, bekannt gegeben. Die sagen, wir müssen das tun für den Nachwuchs, wir müssen die Kinderproduktion fördern, weil wir einen anwachsenden Rentnerberg haben bei immer weniger Kindern. Das ist eine demografische Schieflage, wenn man das auf Lateinisch oder Griechisch ausdrücken will, wo immer weniger junge Menschen einen immer größeren Berg alter Leute durchfüttern müssen. Das Bild wird vorgestellt, dass eine immer größere Heerschar nicht arbeitender Alter aus einem Topf zehrt, der von immer weniger Jungen gefüllt wird. Allein diese Optik verrät zunächst einmal, dass der Staat weniger am Kind interessiert ist, als an einer ökonomischen Leistung, die er vom Kind will. Nämlich eben das. Der Nachwuchs soll Alte verköstigen. Für diese ökonomische Leistung wird gerechnet und Statistiken werden geführt, aus denen dann zum Beispiel hervorgeht, die deutsche Wurfquote liegt bei 1,36 Kind pro Ehe. Eine Zahl, von der man sofort merken kann, das kommt im Kreissaal eigentlich nicht vor, 1,36 Kinder, und wenn, dann ist was schiefgelaufen. Aber in der Statistik, so wie der Staat Buch führt, kommt das sehr wohl vor, weil er, wie gesagt, ökonomische Leistungen von Kindern zusammenrechnet, addiert und bezieht auf den Bevölkerungsanteil, der davon erhalten werden soll. Ein solches ökonomisches Interesse wird vorgestellt. Zu wenige Junge müssen immer mehr Alte ernähren. Und das Argument ist so durchgesetzt, dass ich es für einen Moment näher betrachten möchte. Stimmt es überhaupt? Ist es die Wahrheit? Mal als Gegenthese gesagt. Es ist sicher nicht der Grund dafür, dass Alten die Rente gekürzt wird, dass es weniger junge Leute gibt, die Lebensmittel erarbeiten, von denen auch Alte ernährt werden müssen, die ja nicht mehr durch ihre Hände Arbeit leben können. ein paar Indizien, aus denen man sowas entnehmen könnte. Die sogenannte Rentenknappheit, die eingerissen ist, weswegen ja auch das Bezugsalter auf 67 erhöht wird, eine Rentenkürzung eben. Eine solche Knappheit, die kontrastiert damit, dass zunächst einmal Güter, sachliche Güter, die man verzehren kann, im Überfluss vorhanden sind. Die Automärkte, das liest man täglich in den Zeitungen, sind überfüllt. Es gibt von allem mehr, als sich lohnend verkaufen ließe. Da herrscht gar keine Knappheit an Gütern. Die produktiven Instrumente, die es braucht, Maschinen, neue Techniken, um mehr Güter in derselben Zeit herzustellen, sind reichlich verfügbar. Auch dafür gibt es einen Beleg. Das Wachstum in der Bundesrepublik ist über die letzten Jahrzehnte stetig gestiegen und gleichzeitig ist die Zahl der Arbeitslosen gewachsen. Das bedeutet ja wohl im Klartext, mehr sachlicher Reichtum ist aus weniger Arbeit erzeugt worden. Also ist die Industrie, die diese Güter im Überfluss herstellt, produktiv. Da geht viel. Und selbst wenn man mal in einem letzten und dritten Schritt unterstellen würde, es gäbe vielleicht an dieser oder jener Front einen sachlichen Engpass, dann müsste man ja wohl einräumen. Bei 4 oder 6 Millionen Arbeitslosen, wie immer da gerechnet wird, gäbe es ja genügend Reservisten, die mit Hand anlegen könnten auf den Äckern, um die Weizenproduktion nach vorne zu bringen oder eben die Lebensmittel herzustellen, die es bräuchte und die angeblich fehlen. Ein solcher Gebrauch wird nicht gemacht. Die 6 Millionen Arbeitslosen sind zum Essen zu viel, wie man hört, da sind sie zu teuer. Aber zum Arbeiten sind sie auch zu viel. Keiner lässt sie. Ein solcher sachlicher Mangel, wie er also vorgestellt wird in dem Bild vom großen Topf, aus dem immer mehr Alte zehren und in den immer weniger Junge hineinwirtschaften, blamiert sich einfach an dem Stand. Am Stand des sachlichen Reichtums wie am Stand der Technik und der Arbeit, die verrichtet wird. Aber jetzt kommt eigentlich erst der Treppenwitz, der die Demografielüge endlich bloßstellt. Diese Lage, die ich in wenigen Punkten skizziert habe, angeblich gibt es zu wenige junge Nachwuchskräfte, die die immer mehr werdenden Alten nicht ernähren können, die verbessert sich im Kapitalismus gar nicht dadurch, dass Wachstum herrscht, sondern das wird durch Wachstum alles schlimmer. Wie kommt das? In Wirklichkeit ist das Problem, das die Rentner haben, gar keines der sachlichen Güter, die ihnen fehlen. In Wirklichkeit ist das Problem, das sie haben, die Folge einer kapitalistischen Rechnung, die mit ihnen wie mit der aktiven Arbeiterbevölkerung angestellt wird. Jemand, der von Lohn leben muss, der ist offenbar bis an sein Arbeitslebensende ein armer Mensch. Das kann man jedenfalls dem Umstand entnehmen, dass einer, der gearbeitet hat, im Alter keinen Reichtum aufgespart hat, von dem er leben kann. Rentner haben kein Vermögen fürs Alter, wovon sie zehren. Wovon zehren sie denn dann, wenn sie nicht mehr arbeiten? Die Wirtschaft, die den Reichtum massiv zustande bringt, mit der Benutzung der arbeitenden Bevölkerung, ist für die Ernährung solcher Menschen nicht zuständig. Wer in dieser Welt nicht arbeitet, hat auch nichts zu essen verdient. Der Staat ist dafür auch nicht zuständig. Der hat mit seinen Einnahmen wichtigere Projekte vor, als alte Leute zu ernähren. Wer ernährt sie also, die Alten? Die Alten müssen ernährt werden durch Lohnbestandteile derer, die jetzt aktiv arbeiten. Was da also stattfindet, ist im Prinzip Umverteilung von Armut innerhalb der Klasse der Arbeitenden. Nur die Menschen, die für einen Lohn in Dienst genommen werden, die also einen Vollerwerbsjob haben, die sind Beiträger zu dem Topf, aus dem auch die Alten miternährt werden müssen, indem sie jeden Monat einen bestimmten Anteil, 20% sind es ungefähr, in die Rentenkasse zahlen. Insofern ist die Rente kein Geschenk des Staates. Er hat da gar nichts zu verschenken, eine Gunst des Unternehmertums ohnehin nicht, die geben dafür keinen Pfennig her, sondern es muss aus den Arbeitserträgen und aus den Lohnbestandteilen derer finanziert werden, die jetzt arbeiten. Umverteilung, Streckung ist es. Der Lohn, den die arbeitende Bevölkerung in toto insgesamt erhält, muss auch für die mitreichen, die nicht mehr in Arbeit sind. So ist in Deutschland und vielen anderen Ländern die Rente organisiert. Und das macht deutlich, warum Wachstum in dieser Wirtschaft die Lage der alten Leute nicht besser macht, sondern schlechter macht. Warum? Das Wachstum in kapitalistischen Unternehmen kommt maßgeblich darüber voran, dass mit dem Einsatz neuer Maschinen und Techniken mit weniger Arbeitern mehr Reichtum hergestellt wird als zuvor. Das nennt man bei uns Rationalisierung und jeder weiß, dass das Ergebnis der Rationalisierung die Vermehrung von Arbeitslosen ist. Dass die Herstellung von Arbeitslosen, das sind die ersparten Lohnkosten, wofür das Unternehmen überhaupt die Investitionen in neue Maschinen auf sich nimmt. Lohnkosten sparen. Und die ersparte Lohnkost, die kann man hinterher auf der Straße sehen. Das sind die Arbeitslosen, die keinen Job mehr haben. Wenn das aber so funktioniert, dass Wachstum darüber zustande kommt, dass mit Hilfe der Produktivkraftsteigerung durch neue Maschinen mehr Reichtum aus weniger Arbeit geschlagen wird, dann bedeutet das, dass zwar der Kapitalreichtum wächst in dieser Republik, aber mit dem bezweckten Ergebnis, dass der Lohnbestandteil sinkt. Die Herstellung von Arbeitslosen bedeutet, die Anzahl der Löhne, die insgesamt ausgeschenkt wird, wird kleiner und die Höhe der Löhne ist obendrein gesenkt worden. Mit anderen Worten, weil die Wirtschaft wächst, wird der Lohnumfang insgesamt diesbezüglich reduziert und der Prozentsatz, der darauf berechnet, als Sozialbeitrag in die Rentenkasse fließt, wird kleiner. Wachstum ist Lohnsenkung, ist Absenkung des Beitrags in die Rentenkasse, aus der aber die alten Leute leben müssen. Und die Antwort des Staates darauf ist, weil kein anderer als die Lohnbestandteile der arbeitenden Bevölkerung für die Ernährung der Rentner herhalten soll, muss dieses verkleinerte Stück, das in die Rentenkasse fließt aus dem Lohn, gestreckt werden. Und das tut man dadurch, dass man die Renten senkt. Mit anderen Worten, das Demografieargument, es müssen mehr Junge her, damit mehr Alte ernährt werden können, ist deswegen eine Lüge, weil es so tut, als läge ein natürliches Missverhältnis vor zwischen dem sachlichen Reichtum, den junge Leute herstellen, und dem daran gemessen überbordenden Bedarf, den alte Leute haben. Es wird wie ein quasi biologisches Missverhältnis dargestellt, was in Wirklichkeit die Folge einer Kassenrechnung des Sozialstaats mit seinem Rententopf ist. Das Wachstum schmälert die Löhne und deswegen wird der Teil des Lohns, der im Rententopf landet, kleiner. Das bekommen die Alten als Rentenkürzung zu spüren. Insofern ist es unwahr, was das Demografieargument den Leuten weismacht. In dieser Argumentation liegt andererseits aber sowas wie ein vom Staat wirklich erhobener Anspruch, denn der sagt, wir haben da ein Problem. Wir müssen die Rentner ernähren. Er mag es noch so verfälscht darstellen, nämlich quasi biologisch. Und deswegen brauchen wir, um dieses Problem zu lösen, mehr junges Volk. Der gibt damit den Anspruch bekannt, dass alles, was der Staat in dieser Republik als Problemlage definiert, wie fingiert auch immer, seine Lösung darin hat, dass ein Stück des Volkes oder das Volk dafür die Mittel herbeischaffen muss. Oder anders ausgedrückt, ein Staat stellt sich wirklich auf den Standpunkt, dass er in seinem Volk so etwas wie eine Ressource hat. Ein Reservoir von Dienern, von Instrumenten, die Mittel herbeischaffen müssen nach staatlicher Bedarfslage. Und weil das wirklich der Standpunkt ist, Volk ist eine Ressource, aus der die Mittel fließen müssen für alle staatlichen Bedarfe, steht ein Staat sehr grundsätzlich auf dem Standpunkt. Mehr von dieser Ressource ist besser als weniger. Mehr Volk ist besser als weniger. Man muss sich davor hüten, das mit Verweis auf die aktuelle Bedarfslage zurückzuweisen. Natürlich könnte man sagen, es gibt doch jetzt schon 6 Millionen Arbeitslose. Wieso soll da mehr Volk vom Staat gewünscht sein? Die Bundeswehr zum Beispiel, die speckt ab von, ich glaube, ehemals 370.000 auf 270.000. Wo fehlt es denn da? Ja, auf diesen Standpunkt stellt sich ein Staat gar nicht, wenn er sein Volk als Ressource anspricht, dass er den heute aktuellen Bedarf zum Maßstab nimmt. Ein Staat steht auf dem Standpunkt, das Volk muss von einer Größenordnung sein, dass es für alle aktuellen wie künftigen Bedarfe, ihre Konjunkturen und ihre Steigerungen taugt. Und da denkt er nicht nur an ein Arbeitskräftereservoir, das so groß ist, dass alle Konjunkturphasen und Vorhaben und Konkurrenzprojekte gelingen, sondern der denkt auch in militärischen Kategorien, dass ein Volk eine Armee stellen können muss, dass die deutschen Interessen am Hindukusch und auf dem Balkan und demnächst womöglich in Afrika oder bei Iran verteidigt, am Ende sogar alles gleichzeitig und vielleicht noch viel mehr packt. Die Vermehrung der biologischen Masse ist für Staaten allen Ernstes so etwas wie ein Anliegen. Und ein Beleg dafür findet sich, wenn man anschaut, wie Staaten ihresgleichen beäugen. Es gibt zum Beispiel seit vielen Jahren den manchmal neidvollen, manchmal sorgenvollen Blick nach China. Milliarden blauer Ameisen. Das flößt Respekt ein. Das ist viel Masse, aus der sich viel machen lässt. Indien erfährt mittlerweile eine ähnliche Anteilnahme. Es ist viel Masse an Volk. Und wenn ihr euch erinnert, als 1991 war es, glaube ich, die DDR heim ins Reich geholt worden ist. Wiedervereinigung. Da sind die Deutschen von 60 Millionen auf 20 Millionen gestiegen. Und sofort wussten Kohl und Genscher, die deutsche Verantwortung ist gewachsen. Die haben einfach addiert, 60 plus 20 Millionen, das ist mehr Schlagkraft, wirtschaftlich wie politisch, als zuvor. Ob ihre Berechnung aufgeht und die blühenden Landschaften eingetreten sind, steht auf einem anderen Blatt. Aber man merkt, mit welcher Zweckbestimmung Politiker das Volk anschauen. Mehr Menschenmaterial wollen sie also unter ihrem Kommando versammeln, sodass man vielleicht fragen könnte, warum nehmen sie nicht die Menschen, die es schon gibt? Müssen es eigentlich frische Kinder sein? Es gibt doch auch Kinder, reichlich in der Welt, zumal in der dritten Welt. Die haben nichts zu beißen, die haben Hunger. Die versuchen, in großen Flüchtlingstrecks den Weg von den afrikanischen Staaten zu finden, bis nach Melilla, spanische Enklave in Marokko, über den großen Teich zu schwimmen und meistens ertrinken sie, weil ihre Boote das nicht durchhalten. Oder sie kommen erst gar nicht dazu, in ihre Schlauchboote zu steigen, weil die EU mittlerweile große Stacheldrahtzäune errichtet. Es gibt viel Bevölkerung. Es gibt viele Menschen, die gerne in Deutschland den Mangel, den der Staat da feststellt, kompensieren würden. Die würden hier arbeiten und wohnen. Selbst Ausländer, die bereits hier sind. Etliche von ihnen, die würden hier arbeiten, Beiträge in die Rentenkasse zahlen. Sie würden sogar, wenn sie dürften, als Rekrut dienen. Die dürfen aber nicht. Warum eigentlich nicht? Das entscheidende Argument gegen solche überreichlich vorhandenen Menschen, deswegen heißen sie auch Überbevölkerung, ist, sie sind nicht Deutsche, sondern sie sind Ausländer. Und das Argument gegen den Ausländer, das ein Staat vorzubringen weiß, ist, das sind Leute, die aufgrund einer ökonomischen Vorteilsrechnung nach Deutschland kommen, die treibt der pure Egoismus hierher und nicht das, was wir von einem ordentlichen Mitglied dieser Volksgemeinschaft erwarten. Sowas wie uneigennützige Loyalität. Ausländer, die stehen im Verdacht, in schlechten Zeiten, wenn es eine Krise gibt oder wenn es gar auf einen Krieg zugeht, ihre Leistung zu verweigern, die Segel zu streichen, wieder in ihre Heimat zurückzugehen, sich, ihre Familien oder ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen, statt dienstbar für härtere Zeiten zur Verfügung zu stehen. Und da kann man ganz umgekehrt sehen, was ein Staat für einen Anspruch an seine einheimische Bevölkerung richtet, wenn er so über Ausländer redet. Dann ist das Urteil über den eingeborenen Deutschen, der ist deswegen ein einheimischer, guter Deutscher, weil er quasi durch den Zufall der Natur auf diesem Territorium geboren, nicht durch eine egoistische Kalkulation, sondern durch den Zufall der Natur Staatsbürger geworden ist, also ein uneigennütziger Diener an seinem Gemeinwesen ist. Sowas meinen die ernst, dass das für einen Staat der viel robustere, brauchbarere, verlässlichere Rohstoff ist als zugereiste Ausländer. Nur deswegen hat es einen Streit gegeben, als der Schröder vor einigen Jahren die Green Card in die Diskussion geworfen hat. Da haben sie nachgerechnet, dass für die deutsche IT-Industrie Software-Ingenieure fehlen, haben sich in Indien umgeschaut, da gab es die zuhauf, und dann sollten sie, die Inder, hierher geholt werden. Und der Rüttgers hat dagegen einen Wahlkampf gemacht mit der Parole Kinder statt Inder. Warum? Kinder können nicht mal eine Programmiersprache. Danach war aber verlangt. Warum brüllt der Mann Kinder statt Inder? Ja, weil offenbar die Nationalität des Gewächses wichtiger ist als die Fertigkeit. Ein Staat will also nicht nur mehr Bevölkerung, er will mehr deutsches Volk. Und wenn man sich die familienpolitischen Werkzeuge anschaut, die die von der Leyen erfunden hat, dann muss man diesen Imperativ noch um ein Attribut präzisieren. Der Staat will nicht bloß mehr Volk, der will mehr gutes deutsches Volk, nützliches, brauchbares. Was damit gemeint ist, das verrät eine Maßnahme aus dem familienpolitischen Instrumentenkasten, nämlich das Elterngeld. Es gab, bevor es das Elterngeld als neue Erfindung gab, so etwas wie ein Erziehungsgeld. Das war kindbezogen, 300 Euro pro Kind. In diesem Sinne war das egalitär. So wie das Kindergeld immer noch egalitär ist. Das schert sich nicht um die Höhe des Einkommens der Eltern. Kindergeld wird pro Kopf bezahlt, nicht in Abhängigkeit vom Einkommen der Eltern. Das Elterngeld ist in dieser Hinsicht ein Novum. Das Elterngeld wird einkommensbezogen bezahlt. 60% des Lohnes wird für 12 oder 14 Monate, je nachdem, ob einer oder beide aussteigen, gezahlt. 60%. Und sofort haben manche sozialkritischen Geister entdeckt, ja, 60% bezogen auf das Gehalt eines Studienrats von 3.000 netto. Das macht 1.800, damit kann man 12 Monate vielleicht überwintern. Aber 60% auf die 800 Euro der Frau, die bei Schlecker arbeitet, das ist schon arg wenig. Das kam ihnen wie eine soziale Ungerechtigkeit vor, dass die materielle Unterstützung am meisten bräuchten, sie durch das Elterngeld am wenigsten bekommen. Und darauf hat die Familienministerin geantwortet, vielleicht in einer schwachen Stunde, aber sie hat so geantwortet und in allen Zeitungen war es nachzulesen. Dieser Effekt, dass die Ärmsten, die es am nötigsten haben, am wenigsten bekommen, ist nicht bloß eine Wirkung des Elterngeldes, sondern das ist die bezweckte Wirkung. Die will das so. Und zwar mit dem Argument, dass sich bildungsferne Schichten nicht vermehren sollen. Anders ausgedrückt, die steht auf dem Standpunkt, die Frau, die wirklich armen Leute dieser Nation, die auch schon einmal Unterschicht genannt worden sind, die sind für diesen Staat nicht förderungswürdig, von denen will sie gar keinen Nachwuchs. Ja, warum denn von denen nicht? Genetisch ist doch alles intakt. Das hat auch zwei Beine und zwei Ohren, was da kommt. Das Argument heißt, Unterschicht gebiert Unterschicht. Wenn Unterschichten Eltern auch noch dabei unterstützt werden über ein Elterngeld, dass sie Nachwuchs zeugen, dann haben wir bloß die Unterschicht vermehrt. Diese Doktrin, die geht davon aus, dass es so etwas wie die Fortpflanzung der Unbrauchbarkeit gibt. Dass der Staat sich dann, wenn er solche Leute mit ihrem Kinderwunsch fördert, nur neue Geschöpfe auf die Welt holt, die nichts zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen, sondern bloß Geld kosten, Sozialleistungen, weil Unterschichtler sich ja eben, der Name sagt es, nicht selber ernähren können. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, dieser Gedanke. Theoretisch wie praktisch. Zunächst zur theoretischen Seite. Das ist ja sowas wie die Naturalisierung der Unbrauchbarkeit, wenn einer sagt, Unterschicht zeugt Unterschicht. Stimmt es überhaupt? Unterschicht bleibt Unterschicht. Da muss man sagen, was die Frau unbedingt auf ihrer Seite hat, ist das Faktum. Das ist in der Tat so. Wenn in der Schule ausgelesen wird, und da wird ausgelesen über den Leistungsvergleich und die Benotung, dann haben die Kinder die schlechteren Karten, die zu Hause in einem sozialen Milieu aufwachsen, wo Vater und Mutter oder einer von beiden selber nicht richtig lesen oder rechnen oder schreiben kann, sodass das Kind ohne eine Vorbildung in die Schule kommt, die dagegen die Kinder von Ärzten oder Lehrern durchaus mitbringen, sodass in diesem Leistungsvergleich, den die Schule mit den Kindern veranstaltet, tatsächlich die soziale Herkunft eines Kindes über den schlechteren Rang in der Konkurrenz entscheidet. Die schaffen es nicht zur Realschule oder zum Gymnasium, die kommen auf die Restschule, wie die Hauptschule heute heißt, und die bleiben damit die Ausgelesenen, die auch am Arbeitsmarkt keine Chancen haben. Insofern muss man sagen, das Fakt stimmt, dass die soziale Herkunft über den Lebensweg und die Lebenschancen eines Menschen entscheidet, aber nur deswegen, weil die Schule so organisiert ist, dass Wissensmangel ein Hebel ist für Bildungsausschluss. Die Schule steht nämlich gar nicht auf dem Standpunkt, dass die, die am wenigsten wissen, am längsten und meisten unterrichtet werden müssen. Dann müssten die Unterschichtkinder vielleicht ein Jahr länger in die Schule gehen oder Förderunterricht bekommen. Die Schule steht auf dem Standpunkt, der, der am wenigsten weiß, ausweislich seiner Noten, der wird am heftigsten von jedem weiteren Bildungsgenuss ausgeschlossen. Deswegen bleiben Unterschichtler Unterschichtler. Und nicht, weil es quasi in die Natur, in die Gene eines Unterschichtenpaares gelegt wäre. Dass sich die Unbrauchbarkeit, die die Schule an ihnen herstellt, wie eine quasi natürliche Eigenschaft fortpflanzen würde von Eltern zu Kind. Das wäre meine theoretische Bemerkung zu dieser sehr abgebrühten Auffassung, nur kein Elterngeld in die falschen Hände, Unterschichtler vermehren sich wie die Kaninchen, aber es werden immer nur Unterschichtler, die sie auf die Welt bringen. Es ist nach der anderen Seite hin sowas wie ein Rassismus in dieser Gesellschaft. Ein Rassismus, der das, was die Selektion in der Schule und am Arbeitsmarkt aus Menschen macht, in die Natur dieser Menschen verlegt und sagt, da sind sie selber schuld dran, die sind so unbrauchbar von Natur aus. Immerhin, sowas muss man als demokratischer Rechtsstaat sich auch erst einmal trauen, laut zu sagen und zu denken. Denn damit gibt man ja immerhin zu Protokoll, dieser Staat hat so etwas wie Klassen in seiner Gesellschaft. Die Redeweise von den vielen gleichen freien und geheimen Deutschen kann gar nicht darüber hinwegtäuschen, es gibt Klassen in dieser Gesellschaft. Es gibt ein Oben und ein Unten. Und über dieses Oben und Unten fällt der Staat in Gestalt seiner Familienministerin das Urteil, dass unten, die Unterschicht, das ist unbrauchbares Volk von Natur aus. Und weil das so ist, wollen wir umgekehrt, das ist unser Imperativ, unsere Forderung, das brauchbare, gute Volk, das etwas taugt und beiträgt, über das Elterngeld fördern, zur Nachwuchsproduktion der besseren Stände einladen, anreizen und so fort. Das ist das Ziel der neuen Familienpolitik. Und interessant ist, damit komme ich zu meinem zweiten Kapitel, ein Blick auf die Instrumente, mit denen der Staat sowas umsetzen will. Man nackt nämlich diesen Instrumenten wie Elterngeld, Kinderkrippen und so fort an. Das sind Antworten auf eine Notlage, in die die Bevölkerung durch ihren wirtschaftlichen und politischen Gebrauch versetzt worden ist. Inwiefern? Man weiß, das ist heute üblich, Frauen sind nicht mehr nur die Gebärmuttern der Nation, die die Kinder auf die Welt bringen, sondern die sind schon lange nicht mehr an Haus und Herd gefesselt. Ein großes ökonomisches Potenzial, die sind ein Arbeitskräftereservoir. 16 Millionen Frauen, schreibt der DGB, arbeiten in Deutschland, das sind fast 50% der Erwerbsbevölkerung. Frauen kriegen nicht nur Kinder, Frauen arbeiten. Historisch hat er seinen Ausgangspunkt damit genommen, dass so in der Nachkriegsrepublik das Kapital ein Wachstum hingelegt hat in Deutschland, das mit dem einheimischen Arbeitskräftereservoir gar nicht zu befriedigen ging. Da hat die Politik zunächst in Anatolien und in anderen Weltgegenden geworben und Gastarbeiter ins Land geholt, bis auch die zu wenig waren, um den Arbeitskräftebedarf zu stillen. Dann wurden die Frauen mit einer großen Kampagne zur Emanzipation in den Arbeitsmarkt gelotst. Unter dem Titel Befreiung von Haus und Herd sind sie in die Berufswelt gerufen worden. Das war so schwer nicht, weil das Geld schon damals, das ein Mann heimgetragen hat, der noch der Ernährer der Familie hieß, in der Regel knapp bemessen war, sodass ein Zuverdienst immer nützlich war für eine Familie. Heute ist das durchgesetzter Standard. Heute weiß man, für die allermeisten Frauen ist der pure Geldmangel daheim in der Familie der Zwang zum Doppelverdienst. Der Lohn eines sogenannten Ernährers, ob es Mann oder Frau ist, trägt erklärtermaßen eine Familie und zusätzliche Esser wie ein Kind nicht. Es gilt heute selbst für so einen elaborierten und privilegierten Berufsstand wie die Lokführer. Wer neulich die Talkshow bei Anne Will gesehen hat, der hat schwarz auf weiß mitgeteilt bekommen. Ein gestandener, ausgebildeter Lokführer verdient 1290 Euro netto. Und das ist hochgegriffen in der Skala bei der Deutschen Bahn. Bezahlt mal von 1290 netto die Miete für eine dreiköpfige Familie, die Nebenkosten, die Ernährung und andere Notwendigkeiten. Dann weiß man, was treibt die Frauen heute in die Fabrik? Es ist der Geldmangel für das Gros. Das haben sie gemacht. Frauen sind arbeiten gegangen, Frauen gehen arbeiten. Das Wachstum in der Wirtschaft, das ich vorhin schon skizziert habe, das hat dafür gesorgt, dass immer mehr Kapital aus immer weniger Leuten zu schlagen geht. Das ist ein einziger Hebel zur Lohnsenkung gewesen und es ist es heute noch. Wachstum mit neuen Maschinen aus weniger Arbeitern mehr herzustellen, das schafft Arbeitslose, senkt also die Anzahl der Löhne und einmal hergestellt ein Arbeitslosenheer ist quasi das Produkt der Rationalisierung, ein weiterer Hebel, um die Löhne zu senken. Wie geht das? Man zeigt einfach jedem, der noch in der Fabrik einen Arbeitsplatz hat, dass vor dem Fabriktor einer steht, der den gern hätte. Schon ist der Mann erpressbar. Und diese Erpressung, die wird wirklich mit den Leuten veranstaltet. Die wird von ihnen bloß nicht so ausgesprochen, sondern sie sprechen das in der Floskel aus, Hauptsache Arbeit. Wie wenn die Tatsache, dass man benutzt wird, ein einziger Gnadenerweis ist, für den man dankbar ist. In Wirklichkeit ist der Seufzer, Hauptsache Arbeit, sowas wie die Verzichtserklärung darauf, dass man auf das Entscheidende, was die Arbeit hergeben muss, den Lohn, verzichtet, damit die Arbeit geht. Also Wachstum hat dafür gesorgt, dass mit der Produktion des Arbeitslosenheeres die Zahl wie die Höhe der Löhne sinkt. In dieses Wachstum sind auch noch die Frauen hineingestoßen, die dem Geldbedarf folgend ihre Jobs angenommen haben in der großen Industrie. Und diesen Frauen ist die Wirtschaft begegnet mit einer quasi diesem Geschlecht gewidmeten speziellen Erpressung. Warum ist es eigentlich üblich, dass eine Frau 50% des Männerlohns verdient, wie es in den ersten Tagen war? Heute, kann man wieder beim DGB nachlesen, verdienen Frauen 75% des Männerlohns, heißt immer für dieselbe Arbeit. Warum ist es eigentlich so? Nicht, weil einer gerechnet hätte, dass das der Frau und ihrer Leistung entspräche, sondern weil die Unternehmer ein schlagendes Argument der Erpressung in der Hand haben. Die Frauen brauchen dringend das Geld, aber sie sind vom Standpunkt des Unternehmers mit einem sehr gut ausnutzbaren Makel geschlagen. Sie können Kinder kriegen. Und das Gebärrisiko, dass sie dann ausfallen, wenn sie ein Kind bekommen, für ein Jahr, das lässt sich ein Unternehmer dadurch abkaufen, dass die Frau auf ein Stück des Lohns verzichtet. So hat sich quasi in der Folge eines wirtschaftlichen Wachstums, das einen unstillbaren Drang nach neuen Arbeitskräften hat, erst die Gastarbeiter, dann die Frauen, peu à peu und immer weiter eine Lohnsenkung abgespielt in Deutschland. Mit dem Wachstum und den vermehrten Arbeitslosen, mit den zusätzlich in den Markt hineindrängenden Frauen, sind die Löhne gesenkt worden. Und wenn Frauen einmal zu diesem Standard arbeiten, es geht auch für 75% des Männerlohns, dann ist für die erwachsene, arbeitnehmende, männliche Bevölkerung nicht mehr bloß der Arbeitslose ein Erpressungsmittel, um ihn zum Lohnverzicht zu bewegen. Man kann gerade so gut auf eine Frau zeigen und sagen, in der Chipindustrie oder in der fischverarbeitenden Industrie werden die Männerlöhne gesenkt, weil Frauen dieselbe Tätigkeit für 75% erledigen. Und so wird verfahren, sodass man insgesamt eine Bewegung hat auf dem Arbeitsmarkt, wo der Geldmangel der Menschen zur Mehrarbeit antreibt. Frauen gehen wegen Geldmangel als zusätzliche Arbeitskräfte in den Markt. Geldmangel treibt zur Mehrarbeit. Und die Mehrarbeit verschärft den Geldmangel. Mit Verweis auf billige Frauen senkt man den Lohn der männlichen Verdiener und verewigt, verschärft quasi das Motiv der Frauen, arbeiten gehen zu müssen. Die familiäre Haushaltskasse wird immer knapper. Das aus Geldarmut der Familien geborene Benutzungsverhältnis gegenüber den Frauen, das ist in Deutschland als Emanzipation gefeiert worden. Die Befreiung der Frau von der Fesselung an Heim und Herd. Für die allermeisten Frauen ist die Befreiung zur Doppelbelastung geraten. Die haben nicht Beruf und Karriere statt Hausarbeit zu erledigen, sondern den Beruf als Zusatz. Und nur ganz wenige Ausnahmen, solche sogenannten Powerfrauen wie Sabine Christiansen oder Anne Will, die stehen als das quasi geläuterte Ideal einer Befreiung der Frau. Weil bei denen die Karriere keine Ergänzung ihrer häuslichen Pflichten ist. Frauen auf diesem Niveau, die lassen sowas erledigen. Durch Hausdamen und Hausmädchen. Was es da für einen Shishi bei den Reichen gibt. Diese Bewegung, diese Entwicklung, die hat einerseits das ökonomische Interesse des Staates an der Benutzung seiner Bevölkerung sehr zufriedengestellt. Mehr Menschenmaterial zu billigeren Löhnen schafft mehr Wachstum. Und andererseits hat genau dieses ökonomische Erfolgsergebnis einen Widerspruch zu einer anderen Anforderung, die der Staat an seine Bevölkerung hat. Die ökonomische Benutzung der Frau kollidiert nämlich mit der von ihr gewollten Nachwuchsproduktion. Die Geburtenrate in Deutschland ist in dem Maße gefallen, wie immer mehr Frauen für billiges Geld zur Arbeit gegangen sind. Und das Kindergeld, das eine ganz alte Einrichtung in Deutschland ist, hat diese fallende Geburtenrate nicht kompensieren können. Ich habe vorhin einstiegsmäßig die Zahlen vorgelesen. Die Geburten 1965 waren 1,325 Millionen und die sind heute gefallen auf 670.000. Hat sich also halbiert. Das ist ein Ärgernis für den Staat, weil die Benutzung der Ressource Volk auf dem Arbeitsmarkt, wo die Frauen jetzt für billiges Geld verschlissen werden, für ihn ärgerlicherweise dazu führt, dass die Nachwuchsproduktion stockt. Das ist der Punkt, das Ärgernis, an dem die ganzen familienpolitischen Maßnahmen ansetzen. Aber so, dass auf jeden Fall zwei Prämissen gewahrt bleiben. Eines kommt für den Staat offenbar gar nicht in Frage. Wenn weniger Nachwuchs produziert wird, weil das Kind ein sogenanntes Armutsrisiko ist, dann muss man eben die Löhne so erhöhen, dass eine Familie ordentlich ernährt werden kann und ordentlich wohnen kann. Diese Maßnahme, die scheidet schon deswegen aus, weil das Wirtschaftswachstum einen solchen Lohn und einen solchen Lebensstandard nach Auffassung der Verantwortlichen nicht verträgt. Das andere, dass die Frauen als Billigarbeitskräfte einfach aus dem Markt genommen werden, damit sie sich ganz wieder der familiären Pflicht widmen können, kommt auch nicht in Frage. Die Frauen sind verlangt und sollen weiter aktiv sein als Billigarbeitskräfte am Markt. Deswegen, wenn diese Prämissen gelten sollen, gibt's, so hat die von der Leyen gedacht, oder ihre wissenschaftlichen Berater, nur eine Lösung. Man muss eine kurzfristige Unterbrechung der Frauenarbeit finanzieren, damit beide Funktionen, die der Staat von der Frau will, klappen. Sie soll eine billige Arbeitskraft am Markt bleiben und sie soll als Gebärerin ein Kind zur Welt bringen. Wie gewährleistet man das? Durch ein Elterngeld, das einen kurzfristigen Ausstieg aus der Arbeit gestattet. Man bekommt für 12 Monate 60% des Nettogehaltes oder Lohnes. Und hinterher, weil man darauf setzt und erpicht ist, dass die Frau als billige Arbeitskraft dem Arbeitsmarkt zur Verfügung bleibt, muss man einen Abstellplatz haben, wo man den Nachwuchs verstaut. Es braucht Kinderkrippen. Wenn beide arbeiten, muss wer anders auf das Kind aufpassen. Das lebt also davon, dass man der Frau eine doppelte Belastung wieder auferlegen will, die sie aufgrund des erfahrenen Geldmangels nicht erledigen konnte. Aber ebenso, dass der Geldmangel gar nicht behoben ist. Denn die Leistung muss man sich ja auch mal so zu Gemüte führen. Wenn man 12 Monate Elterngeld kassiert hat, dann hat man den Nachwuchs, von dem man vorher beschlossen hatte, der ist eigentlich nicht tragbar von den beiden Gehältern, die die beiden heimtragen. Das Elterngeld ermöglicht einem, einen Nachwuchs zu zeugen, der ausweislich der eigenen Lohnberechnungen untragbar war. Und als Gratisgabe gibt es dann noch eine Kinderkrippe, wo man sein Armutsrisiko verstauen kann, damit man hinterher wieder ein Gehalt verdienen geht, dass so ein Kind erst zum Armutsrisiko macht. So ist es organisiert. Darüber, wie der Staat die ökonomische Benutzung und die reproduktive Funktion der Frau, sie soll Nachwuchs hergeben, vereinbar macht. Darüber ist ein heftiger Streit in der Republik entbrannt, den ich im letzten Kapitel noch kurz erläutern möchte. Die Frau von der Leyen steht auf dem Standpunkt, sie macht den Frauen und dem Staat ein großes Geschenk, weil sie Beruf und Familie versöhnt. Sie will mit dem Elterngeld ermöglichen, dass Frauen sowohl dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht oder vornehm ausgedrückt eine berufliche Karriere machen als Putzfrau oder Verpackerin oder wo sonst in der wissensgestützten Gesellschaft Spitzenkräfte verlangt werden. Und berufliche Karriere und familiäre, häusliche Pflichten und Kinder unter einen Hut passen. Darauf hat die katholische Kirche, allen voran dieser Bischof Nixa, geantwortet mit einem vielfach missverstandenen Vorwurf, nämlich dem, die Frauen würden auf diese Weise zu Gebärmaschinen degradiert und die Familie und der ganze sittliche Verband, für den sie steht, würde auf diese Weise zerstört. Der Höchstwert Familie ist nach Auffassung vieler katholischer Kirchenfürsten, aber nicht nur solcher, in Gefahr. Wie kommt es zu diesem Zerwürfnis? Um das zu erläutern, will ich in diesem letzten Kapitel ein paar Anmerkungen machen zur grundsätzlichen Rolle, die die Familie in diesem demokratischen Gemeinwesen spielt und auch nach Auffassung der Verantwortlichen spielen soll. Das Ding namens Familie ist ja unter Fachleuten, aber auch unter politischen Sonntagspredigern, wenn sie richtig auftrumpfen, so etwas wie die Keimzelle des Staates. Das ist ihre Wortwahl. Die Familie ist die Keimzelle des Staates. Ein amerikanischer Präsident, der viel mit Kriegen zu tun hat, schätzt aber die Family Values über alles und er lässt sich gern sonntags vor laufenden Kameras mit seiner Familie beim Kirchgang ablichten. Das ist ein hohes Gut, Kind und Familie, keine Nebensache privater, sondern die Familie ist ein Stück der Grundfesten der Nation. Deswegen ist die Familie sogar im Grundgesetz geschützt, im Unterschied zum Beispiel zu Dosenpfand oder Pendlerpauschale. Die Familie ist im Grundgesetz geschützt. Warum? Wenn man die Sache mal vom Anfang her nimmt, geht das ja alles sehr unpolitisch los. Es verlieben sich zwei und wenn die Gefühle abgeklärter und reflektierter sind, wird daraus vielleicht auch Liebe. Und man beschließt, sich vielleicht sogar unter einem Dach, aber auf jeden Fall zusammenzutun. Und wenn man sich wirklich lieb hat, dann verspricht man sich sogar, dass man zusammenhält. Es muss ja nicht gleich die Floskel folgen in guten wie in schlechten Zeiten. Aber man steht füreinander ein. Man will füreinander Verantwortung übernehmen. Das sind Aufwallungen des Gemüts, die auch bei solchen Menschen stattfinden, die nicht vor einen Standesbeamten treten. Es sind Aufwallungen des Gefühls, wir halten zusammen, wir stehen füreinander ein, die davon zeugen, dass beide wissen, es gibt in dieser Welt des marktwirtschaftlichen Erwerbslebens, des Mietmarkts, viele Härten, dass man vielleicht keinen Arbeitsplatz bekommt oder nur einen schlechten, einen Lohn heimträgt, der nicht wirklich zum Leben reicht. Eine Wohnung bekommt, die nicht wirklich gemütlich, dafür aber erschwinglich war. und man verspricht, zusammenzuhalten. Man verspricht also, dass man mit seinem Liebesbund Schwierigkeiten und Fairnisse gemeinsam schultert, die aus dem Gefühlsleben gar nicht stammen, sondern aus der kapitalistischen Erwerbswelt, aber im Gefühlsleben und mit ihm betreut und kompensiert werden sollen. Man steht füreinander ein. Wenn der andere keinen Arbeitsplatz hat, schiebt man ihm einen Hunderter oder zwei rüber. Man hilft sich. Eine solche Art, wie die Menschen ihr Gefühlsleben aus freien Stücken anbahnen und wie sie sich zueinander stellen, das lässt den Staat nicht kalt. Das begeistert ihn fast. Der Staat steht nämlich auf dem Standpunkt, eine solche Art von Reproduktionsgemeinschaft, wo quasi einer verspricht, für die Schäden mit aufzukommen, die dem anderen durch seinen Arbeitgeber oder Mieter erwachsen, das ist etwas rundum Nützliches. Das findet ein Staat so nützlich, dass Menschen die Schwierigkeiten, die in Kapital oder Politik einbrocken, gemeinsam schultern wollen. Und darum besser schultern wollen, weil gemeinsam. Dass er dem ein staatliches Institut widmet. Die Ehe. Es gibt keinen Ehezwang in Deutschland. Man muss nicht heiraten. Aber wer heiratet, der erfährt, dass in der Ehe sehr viel Zwang unterwegs ist. Der Staat will nämlich, dass das, was das Gefühl der Liebenden hervorbringt, an Verantwortung, die man füreinander wahrnimmt, an Hilfe, die man sich wechselseitig zuspricht, gönnt. Der will, dass dieses Verhältnis sichergestellt wird gegen das Gefühl, aus dem es geboren war. Das soll auch dann noch gelten, wenn vielleicht schon die Liebe der Beteiligten ein wenig wankelmütig geworden ist oder verblasst. Der hält das für eine Reproduktionsgemeinschaft, die rundum nützlich ist und im Extremfall sogar für einen Sozialstaatsersatz, den er benutzt. Wer verheiratet ist, bildet mit seinem Liebsten oder seiner Liebsten eine Bedarfsgemeinschaft. Für so jemanden gibt es kein Arbeitslosengeld. Da muss der, der verdient, zahlen. Er muss dann, was er vielleicht im Anflug seiner ersten Liebe versprochen hat, seiner Liebsten gegenüber. Das wird staatlich eingeklagt, sobald man verheiratet ist. Der Staat will also gegen das Gefühl, aus dem dieses wechselseitige Versprechen der Hilfe kommt, gegen das Gefühl, diese Gemeinschaftlichkeit auf Dauer stellen. Und deswegen gibt es bei uns so etwas wie die Ehe und einen Ehevertrag. Wer heiratet, der schließt einen Ehevertrag. Dabei ist bereits bei diesem Ding die Vertragsform selbst ein einziger Witz. Verträge zum Beispiel aus dem täglichen Leben, die kennt man vom Gebrauchtwagenhändler. Ja, da steht ein Händler auf dem Standpunkt, er will ein nicht mehr ganz so frisches Gebrauchsgut losschlagen, aber das ist bloß sein Mittel, um einen ordentlichen Preis an Land zu ziehen. Der Käufer steht umgekehrt auf dem Standpunkt. Er will einen ordentlichen Gebrauchswert haben, ein intaktes Auto, und den Preis möchte er am liebsten nicht oder jedenfalls nicht in dieser Höhe entrichten. Da ist über den Preis des Gutes ein Gegensatz hergestellt zwischen Käufer und Verkäufer. Jeder will die Leistung, aber die eigene Bringschuld möglichst mindern oder nicht erbringen. Und damit so ein Verhältnis gegensätzlicher ökonomischer Interessen gangbar wird, gibt es einen Staat, der sagt, das, was ihr voneinander wollt, gießen wir in einen Vertrag, wo jede Seite auf die Bringschuld, die einem unangenehm ist, verpflichtet wird. Wenn man also das Auto kauft von dem Gebrauchtwagenhändler und am Ende mit seiner Zahlung nicht rüberkommt, dann kann dieser Autohändler die staatliche Gewalt, ein Gericht anrufen und der andere wird mit Gewalt verpflichtet, seine Bringschuld zu bringen. So ist es. Verträge handeln von gegensätzlichen Interessen. Und der Gegensatz wird gangbar gemacht durch eine Verpflichtung vor einer obersten Gewalt. Beim Ehevertrag gibt es ein solches gegensätzliches Interesse gar nicht. Die beiden Liebenden sind sich einig, sie lieben sich. Darüber hinaus haben sie überhaupt keinen Gegensatz zueinander. Im Gefühl, das sie zusammenführt, liegt die pure Identität, null Gegensatz. Der Witz dieses Vertrags ist deswegen auf einem ganz anderen Feld angesiedelt, als dass er Gegensätze zwischen den beiden regelt. Der Sinn dieses Vertrags erschließt sich, wenn man in den Paragraphen 13 des Ehegesetzes guckt, so wie ich das vor dieser Veranstaltung getan habe. In Paragraph 13 des Ehegesetzes, ich muss das mal in so dürren juristischen Worten sagen, wird festgelegt, dass die Ehe ein bedingungs- und befristungsfreier Vertrag ist. Das ist schon interessant. Man kann zum Beispiel nicht reinschreiben, ich liebe den Typen so lange, wie er Folgendes nicht macht. Das wäre eine Bedingung. Das geht nicht. Man kann auch nicht sagen, ich liebe diese Frau, sagen wir mal für 10 Jahre und dann schauen wir weiter. Hat neulich so ein bayerisches Geschöpf versucht, in Umlauf zu setzen. Das wäre ein Verstoß gegen die Befristungsfreiheit. Man merkt, man kann weder Bedingungen formulieren, obwohl das in einem normalen Vertrag immer passiert. Ich zahle den vollen Preis unter der Bedingung, dass auch ein intaktes Auto geliefert wird. Sowas geht im Ehevertrag nicht. Man kann auch nicht wie bei einer Wohnungsvermietung sagen, das mache ich für 3 Jahre, befristetes Mietverhältnis. Das Ding ist bedingungs- und befristungsfrei und da merkt man, in diesen dürren juristischen Worten ist das festgelegt und kodifiziert, was der Staat von der Ehe will. Dass nämlich die Bindung lebenslang ist, dass sie nicht mehr der willentlichen Verfügung unterliegt, dass nicht mehr einer sagen kann, tschüss, ich steig aus. Man darf die Scheidung nicht als Einwand dagegen im Kopf haben, weil die ist die Antwort darauf, dass es erst einmal so ist, Ehe ist lebenslang. Und das Theater mit einer Scheidung, die Kosten des Anwalts, des Verfahrens, 1 Jahr von Tisch und Bett getrennt, steht sowieso nicht jedermann zu Gebote. Das ist also die Weise, wie ein Staat versucht, indem er ein lebenslanges Vertragsverhältnis vorschreibt und den Leuten zur Unterschrift vorlegt, seine Art und Weise, wie er die Reproduktionsgemeinschaft, die er von den Leuten will und die aus ihrem Gefühl heraus geboren haben, von ihrem Gefühl und Willen abtrennt und zu einer lebenslangen Affäre macht. Und an die knüpft er mit seinen Familiengesetzen weitere Forderungen, denen entsprochen wird. Es gibt so etwas wie die Pflicht zum wechselseitigen Unterhalt. Was die Liebenden sich noch versprochen haben und vielleicht auch gern gegeneinander erfüllen, lässt der Staat nicht bei der willentlichen Disposition liegen. Es gibt die Pflicht zum wechselseitigen Unterhalt und jedes moderne Gesetz des Sozialstaats wie das ALG II oder ähnliche Neuerungen berufen sich darauf und erklären die Liebenden zu einer Bedarfsgemeinschaft, wo jemand nicht, auch wenn er seinen Arbeitsplatz verloren hat, einen Anspruch auf das Arbeitslosengeld II hat, wenn er gemeinsam mit einem anderen unter einem Dach lebt, der ein Einkommen bezieht. Der muss für ihn mithaften. Was das Kind angeht, werden auch Pflichten abverlangt. Die Aufzucht des Kindes, materiell gesehen, es muss ernährt, gekleidet werden, es braucht Wohnraum dafür. Das ist ein Recht der Eltern. Aber das ist ein Recht, das Eltern auch dann nicht ausschlagen können, wenn sie gar nicht die Mittel dazu haben, ein Kind ordentlich zu kleiden und aufzuziehen. Das ist die Pflicht der Eltern, materiell das Kind zu umsorgen. Nicht nur das. Das Kind muss von den Eltern erzogen werden. Es bekommt die ersten wichtigen moralischen Unterscheidungen beigebracht zwischen mein und dein. Kinder, die ich will sagen, kriegen eins auf die Finger. Sie müssen ich möchte sagen. Sie sollen lernen, dass der Wille, das Interesse kein gültiges Kriterium ist für das, was man in dieser Welt anstrebt. Es muss durch eine höhere Instanz erlaubt werden. Und wer sagt, ich möchte statt ich will, hat schon einen wichtigen Lernfortschritt hinter sich. Wer ich möchte sagt, Der nimmt nämlich den Willen zurück in den Konjunktiv, in die bloße Möglichkeit. Ich möchte. Ob ich das, was ich möchte, dann auch bekomme, das liegt nicht an mir, sondern in der Entscheidung einer höheren Instanz, die sagt, das darfst du auch, das kriegst du auch. Sowas verlangt der Staat, soll im Erziehungsprogramm der Eltern gegenüber den Kindern absolviert werden. Und der muss gar nicht mit großem Verlangen darauf pochen, dass es so und nicht anders abläuft, weil die Eltern in der Regel genau so denken, wie ich sage. Dass es nämlich sehr ehrenhaft und richtig ist, den Unterschied von mein und dein und ich will und ich möchte zu erlernen. Und damit die Kinder das von den Eltern lernen, stattet der Staat sogar die leiblichen Eltern mit etwas aus, das ansonsten in der bürgerlichen Welt jedem Erwachsenen strikt verboten ist. Eltern sind gegenüber Kindern befugt, persönliche Gewalt auszuüben. Die haben die Erziehungsgewalt über das Kind. Wer das in einem Wirtshaus macht und dem anderen eine reinhaut, der begeht eine Körperverletzung. Der wird eingesperrt. Wer mit seinem Kind nach diesem Muster verfährt, erzieht, der wendet elterliche Gewalt an. Das alles ist der staatliche Auftrag. Das alles wird auch von staatlichen Instanzen beaufsichtigt. Jugendämter und Sozialämter schauen, dass die Kinder nach so einem Modus erzogen werden können, sollen, sodass insgesamt doch ein Eindruck vielleicht durch die wenigen Hinweise entstanden ist, was es damit auf sich hat, wenn der Staat oder Politiker sagen, Ehe und Familie sind sowas wie die Keimzelle des Staates. Die sind wirklich sowas wie die Keimzelle der Nation, und zwar in einer mehrfachen Bedeutung des Wortes. Der Liebesbund selber, den zwei Leute eingehen, der ist für sich schon so etwas wie eine sittliche Keimzelle. Der ist für sich schon so etwas wie die rechte Gesinnung, die ein Staat sich von Menschen wünscht, die da praktiziert wird. Denn wer einen solchen Liebesbund eingeht, der hat sich praktisch auf den Standpunkt gestellt, dass er die kapitalistischen Verhältnisse, in denen er sich bewegt, nicht umstürzen will, sondern in sie ein Nest bauen will. Wer dem anderen sagt, für dich tue ich alles. Für dich tue ich alles. Der hat auch umgekehrt gesagt, für dich tue ich alles. Der weiß durch seine Liebe einen extra guten und dicken Grund, warum er Sachen auf sich nimmt, die andere von ihm verlangen und die ihm vielleicht nicht immer koscher oder nützlich vorkommen. Wer aber sagt, für dich tue ich alles, der weiß einen neuen guten dicken Grund, warum er die Überstunde doch nicht ausschlägt, sondern lieber eine macht. Warum er vielleicht doch nicht zum Streik geht und den Arbeitsplatz riskiert, weil er doch das Geld, das Einkommen, den Job braucht, damit aus seinem familiären Glück was wird. Und Betriebe rechnen, berechnend, mit so einer Gesinnung von Menschen, wenn sie sagen, naja, auf diesen Posten setzen wir am besten einen Verheirateten. Die zeigen Verantwortung. Dann rechnen sie mit solchen Gesinnungen. Insofern ist der Liebesbund die quasi sittlich bejahende Stellung der Menschen, die sich da lieben, zu den Verhältnissen, in denen sie die Mittel erwerben und suchen, mit denen sie ihr Lebensglück schmieden. Das ist die erste Bedeutung von der Keimzelle der Nation. Die Gesinnung der Liebenden selber, die über die Liebe zustande kommt und sich darin betätigt, die ist wertvoll, weil für die Verhältnisse brauchbar. Und die zweite Bedeutung, der Liebesbund ist in aller Regel auch sowas wie die biologische Keimzelle der Nation. Die Liebenden schaffen Kinder herbei. Das ist der Nachwuchs, den der Staat verlangt, um seine Ressource Volk aufzustocken, größer zu machen. Und die dritte Bedeutung, wenn Eltern oder Liebende sich dazu entschlossen haben, die Liebe nicht mehr von den biologischen Folgen, die sie normalerweise zeitig zu trennen, also wenn sie Kinder in die Welt setzen, dann liefern sie auch noch einen quasi sittlich präparierten Nachwuchs in dieser Gesellschaft ab. Die liefern nicht nur ein Kind, das zwei Beine und zwei Ohren hat, das also ein quasi biologischer Repräsentant des Nachwuchses ist, den der Staat will, sondern sie erziehen dieses Kind moralisch so, wie es in dieser Gesellschaft verlangt wird, wenn es an die Beschulung geht. Ein Kind, das zwischen mein und dein und ich möchte und ich will gut unterscheiden kann und deswegen die passende Gesinnung in seiner elementarsten Form mitbringt, die ein Staat an den Leuten herstellen will. Das ist die quasi Keimzelle der Nation, die Politiker an der Familie so hoch schätzen, dass sie dieses Ding, obwohl es doch eigentlich bloß mit Gefühlsleben und Bettgeschichten zu tun hat, denkt man naiv, in den Rang eines Verfassungsgutes erhebt. Deswegen ist es zunächst einmal gar nicht verwunderlich, dass über ein so hochgeschätztes nationales Gut auch ein so grundsätzlicher Streit ausgetragen werden kann, wie das aktuell der Fall ist, zwischen der von der Leyen und einem katholischen Bischof namens Mixer. Woher kommt der Streit? Die Frau von der Leyen steht auf dem Standpunkt, sie will als verantwortliche Familienministerin, als moderne CDU-Politikerin beides von der Frau. Sie will, dass sie ihre ökonomische genauso wie ihre biologische Funktion leistet und dass beides versöhnt wird. Sie will das Haus und das Kinderkriegen und als billige Arbeitskraft am Markt verfügbar sein, verträglich machen, eben durch das Elterngeld. Dagegen wehrt sich ein Mixer und vergleichbare Gemüter mit dem Argument, wer Elterngeld und Kinderkrippen bereitstellt, der stellt den ökonomischen Egoismus über die Familie als Wertegemeinschaft. Der fördert zwar die biologische Keimzelle, die Leute machen Kinder, aber der macht die sittliche Keimzelle der Familie kaputt. Dafür hat Mixers merkwürdiges Bild gestanden, als er gesagt hat, mit dem Elterngeld und der Kinderkrippe werden die Frauen zu Gebärmaschinen gemacht. Das ist anfangs sehr missverstanden worden, weil Gebärmaschine eigentlich in einem anderen Zusammenhang gebräuchlich ist. Man meint ja für gewöhnlich, wenn man diesen Vorwurf Gebärmaschine erhebt, die Masse der Kinder, die eine Frau zur Welt bringt, eines nach dem anderen, so wie eine Maschine. Das war nicht das von Mixer gemeinte, sondern der Mann wollte damit sagen, wer 12 Monate ein Elterngeld kassiert, ein Kind zur Welt bringt, dann das Kind in die Krippe stellt und wieder zur Arbeit geht, der hat quasi ein seelenloses Verhältnis zum Kind. Der hat gar keine wirkliche innerliche Beziehung, sondern der steht dem Kind so kalt wie eine Maschine gegenüber, weil er sich sofort wieder ökonomischen Aufgaben und Pflichten widmet, statt sich um seinen Sprössling anteilnahmsvoll zu kümmern. Die Mutter und ihre Seele bleibt dem Kind vorenthalten. So hat er gemeint. Warum ist es für den so wichtig? Was geht da kaputt in der Familie, sodass der Mann meint, der Höchstwert Familie ist jetzt in Gefahr? Der Mann hat ein Bild von der Familie und der darin ausgelebten Sittlichkeit, das etwa so ausschaut. Die Mutter, die kaum kräht der Kleine nachts, aufsteht und ihn wiegt, kaum schreit er, ihm eine warme Flasche macht, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Die Mutter ist sowas wie gelebte Selbstaufgabe und darin liegt ihre eigentliche Würde. Selbstaufgabe, Dienst am Kind. Umgekehrt, für das Kind ist so eine häusliche Gemeinschaft deswegen so wichtig, weil das Kind die Uneigennützigkeit der Mutter erlebt, sodass insgesamt die Vorstellung von der Familie kursiert, da werden die höchsten Werte der Nation quasi mit der Muttermilch verabreicht. Dass es um Dienst, um Pflichterfüllung, um Uneigennützigkeit geht, dass es um Dienen, nicht Verdienen geht, das wird quasi in der Familie auf natürliche Weise den Menschen, den jungen Menschen, mitgeteilt. Warum geht es denn um sowas? Egal, ob die Wertehaltung, die der Bischof da im Auge hat, so zustande kommt. Warum ist sie denn allen so wichtig? Bescheidenheit statt Egoismus. Warum ist das wichtig? Das ist in dieser Welt deswegen so wichtig, weil das die immerfort geforderte Tugend des kleinen Mannes ist. Weil das wirtschaftliche Wachstum halt das Lebenselixier dieser Gesellschaft. Weil das wirtschaftliche Wachstum in den Löhnen, die die Leute bekommen, eine Schranke hat und der Lohnverzicht ein Stück Wachstum erzeugt. Deswegen ist der Verzicht eine so hohe Tugend. Deswegen wird er gepredigt. Der Egoismus ist verpönt für den kleinen Mann, weil er reserviert ist für nur zwei Instanzen. Die Ansprüche des Kapitals in Bezug auf Wachstum und die Ansprüche des Staates, die können nicht egoistisch genug ausfallen. Deswegen muss die benutzte Masse der Bevölkerung den gegenteiligen Wert wie ein Stück Natur mit sich rumtragen. Bescheidenheit und Dienstbarkeit. Das wird an der Familie geschätzt. Nicht nur von Nixer, sondern auch von so Präsidenten wie Bush oder der Kanzlerin Frau Merkel und auch von der Frau von der Leyen. Nur will die beides. Die will, dass diese quasi sittliche Funktion, die die Familie und die Frau in ihr erfüllt, mit der ökonomischen Benutzung, die man von der Frau will, zur Deckung gebracht wird. Und Mixer und ähnliche Vögel sehen die familiären Werte, die Vermittlung von Moral und intakter Persönlichkeit, quasi mit der Muttermilch, als gefährdet an. So sehen die das. Auch wenn die wirkliche Herstellung der moralischen Persönlichkeit in einer Familie etwas anders funktioniert. Die wünschen sich das so, wie wenn das mit der Muttermilch verabreicht werden könnte. Gehen tut es anders. Denn die Überlegungen, die ein Mensch sich macht, der moralisch denkt über die Welt, sind eben Überlegungen, sind Gedanken, sind etwas Geistiges, also nicht etwas Natürliches, das man mit einem Stück Muttermilch quasi verinnerlichen könnte. Die Überlegungen, die sich ein Mensch da antun muss, die haben allerdings in der Familie und das, was er in ihr erfährt, einen Hebel der Überzeugung. Was muss der Mensch lernen? Der junge Mensch muss lernen, dass er sich in Verhältnisse einfügt, in denen der Wille lizenziert ist, wo es Regeln gibt, wo Interessen nur verfolgt werden dürfen, unter Wahrung von gesetzlichen Schranken, die es gibt. Das merkt man an solchen elementaren Fragen wie, darf ich das oder ist das Unrecht? Ein Wille nimmt sich dauernd Interessen vor, aber die Verfolgung dieser Interessen ist beschränkt durch gesetzliche Regeln. Ein Mensch, der diesem Zwang unterliegt, das, was er will, nur unter gesetzlichen Schranken zu dürfen, der soll die Beschränkung, die er vor sich hat, akzeptieren, und zwar als Mittel zur Verfolgung seiner Interessen. Das ist ein gewisser Widerspruch, dass für das Interesse etwas gut sein soll, was es gleichzeitig beschränkt. Und weil das ein Widerspruch ist, und jeder die rechtlichen Schranken deswegen nur akzeptiert, weil er sie letztlich als Mittel des Vorteils haben möchte, gibt es einen berechnenden Umgang mit all diesen Schranken. Das merkt man schon bei den Kleinen, wenn sie erzogen werden und ihnen die ersten Regeln auferlegt werden. Naschen darf man nicht. Das ist so eine familiäre Verkehrsregel. Das ganze Argument gegen das Interesse ist, es gibt ein Verbot von einer höheren Instanz. Ja, solange das Kind der Gewalt der Eltern ausgesetzt ist, hält es sich ans Verbot. Aber weil es keinen überzeugenden Grund für die Beschränkung des Interesses weiß, wird das Verbot auch übertreten, wenn die Autorität nicht mehr in greifbarer Nähe ist. Dann naschen Kinder. Dieses quasi unterwürfige, ebenso wie berechnende Verhältnis gegenüber den bejahrten Schranken, die man nur als Mittel der Interessenverfolgung akzeptiert und dafür eine Beschränkung hinnimmt. Das können auch die Großen. Die kleinen Kinder wissen, man darf nicht naschen. Sind die Eltern fort, wird genascht. Und die Großen wissen, man muss eine Steuererklärung formvollendet abliefern. Und wenn keiner drauf guckt, wisst ihr, wie kreativ sie mit ihrer Steuererklärung sind. Die Überzeugungskraft, die die Familie bei der Verabreichung solcher Vorschriften hat, die unterscheidet sich in einer wichtigen Hinsicht allerdings von der Predigt von Pfaffen oder von staatlichen Vorschriften, die quasi ex cathedra und versehen mit dem Argument der Gewalt verabreicht werden. Dieser Widerspruch, dass ich im Namen meines Interesses Beschränkungen akzeptieren muss und das als quasi Lebensmaxime nehmen soll, das wird in der Familie auf eine besondere Weise eingeübt und bedient. Die Familie tritt dem Kind einerseits wie ein Staat gegenüber. Mit Gewalt werden Schranken gesetzt. Um 8 bist du daheim. Und wenn nicht, scheppert's. Andererseits, die elterliche oder familiäre Gewalt ist gegenüber dem Kind normalerweise immer auch zugleich Fürsorge. Die Eltern erhalten das Kind materiell. Sie bedienen Wünsche und üben gleichzeitig Gewalt. Das ist eine Sonderstellung der Familie gegenüber dem Staat. Der Staat tritt auch als beschränkende Gewalt auf. Aber die Instanz der Fürsorge, die den Leuten gibt, was sie brauchen, ist der Staat nicht. Die Familie ist es sehr wohl. Und man weiß es von dem Modus der Argumentation, wie Eltern ihren Kindern begegnen. Die sagen den Kindern, du musst auf mich hören, denn ich meine es gut mit dir. Die berufen sich darauf, dass sie Gehorsam verlangen dürfen, weil sie Fürsorge gegenüber dem Kind walten lassen. Das ist kein gutes Argument für Unterwerfung, aber es ist eines, wo dem Kind das sich einfügen in auferlegte Regeln damit nahegebracht wird, dass die Instanz, die das verlangt, Vertrauen verdient, weil sie fürsorglich ist. Und die ganze Spekulation der bürgerlichen Welt geht darauf, dass dieser brauchbare Modus, Kinder zu unterwerfen, füge dich, weil die Instanz, die das mit dir macht, meint es gut. Dass Kinder diesen Modus, dieses Argument übertragen auf eine Instanz und Autorität, die zwar die Seite der Beschränkung und Gewalt an sich hat, aber nicht mehr die fürsorgliche Seite. Was sie in der Familie gelernt haben, hör auf die Autoritäten. Das sollen sie anwenden und beherzigen in der großen Welt des Staates und der Politik und des Betriebes und seines Chefs, wo die Seite der Fürsorge ganz fehlt, die aber der Hebel war, das Argument sattelfest zu machen. Also wissen die Brüder schon, was sie an der Familie als Höchstwert haben, auch wenn ihre Idee von der Muttermilch mehr ein Ideal der Manipulation ist, das mit der Wirklichkeit nicht ganz kompatibel ist. Damit mache ich Schluss.
Ich bin nur ein wenig am Rumdenken. Es ist kein gutes Argument für die Unterwerfung zu sagen, füge dich, weil ich will, das will ja dein Bestes oder so. Wieso eigentlich nicht? Wieso ist das eigentlich kein gutes Argument?
Weil es ein Gegensatz ist, einerseits einem Menschen gegenüber mit Fürsorge aufzutreten und gleichzeitig die Einsicht als Weg des Willens auszuschließen. Denn was für den Menschen gut und nützlich ist, das müsste ja wohl auch seiner Einsicht zugänglich sein, sodass er es versteht, als solches begreift. Wenn ich aber etwas als gut und nützlich begreifen kann, dann muss ich mich ihm nicht mehr fügen. Fügen muss ich mich ja nur einer Sache, die ich nicht durch Einsicht zu meinem Willen gemacht habe.
Das gilt fraglos und zweifellos für die Welt des Erwachsenen oder des halbwegs Erwachsenen. Also ein kleines Kind ist ja gar nicht unbedingt auszunehmen davon.
Das stimmt.
Also man müsste sozusagen das Argument noch garnieren mit dem Zusatz, du merkst doch, ich weiß mehr als du. Also das.
Nein, der Fall, den du ansprichst, den gibt es gewiss, dass ein Kind etwas über die Welt nicht weiß, deswegen sich auch nicht richtig zu verhalten weiß. Ich als Erwachsener stehe daneben. Ich will das Kind vor Schaden bewahren. Also unterbinde ich einen Beschluss, den es hat. Also ein Kind beispielsweise, das von der Gefahr des Straßenverkehrs oder dem heißen Herd noch nichts weiß, aber auf die Straße laufen will, bei dem unterbinde ich die Tat. Ja? Auch gegen seinen Willen. So. Das tue ich, klar, sonst würde das Kind Schaden nehmen oder vielleicht sogar sterben. Aber es ist was ganz anderes, ob ich das tue, und das würde auch ich tun, und zwar mit dem genannten Argument. Oder ob ich dem Kind sage, du musst dich in etwas fügen, weil ich es mit dir gut meine. Das ist nämlich ein Widerspruch. Entweder es gibt ein Argument, von dem ich dem Kind sagen kann, deswegen ist es besser, du machst es so und nicht anders. Oder ich stehe auf dem Standpunkt, das kindliche geistige Vermögen reicht noch nicht dazu hin, diesen Gedankengang zu begreifen. Ja? Wenn ich aber auf diesem Standpunkt stehe, dass der Geist des Kindes noch nicht so weit ist, dass er diese Einsicht fassen kann, dann kann es erst recht nicht die bescheuerte Einsicht fassen, dass es sich in etwas fügen muss, weil der andere es gut meint. Das ist nämlich ein solcher Widerspruch, den kann eigentlich nicht mal ein gereifter Intellekt begreifen. Der letzte Punkt übrigens wird nicht durch die ökonomische Benutzung der Frau und durch das Elterngeld der familiäre Wert zerstört. Der bewegt nicht bloß diese kirchliche Fraktion, sondern der hat auch seine Spuren in der Politik hinterlassen. Das insbesondere in Bayern geforderte Elterngeld kommt aus dieser Überlegung. Das Betreuungsgeld. Die fordern, der Beckstein und solche Leute, dass es als Alternative zu dieser Kombination Elterngeld und Krippe ein Betreuungsgeld geben soll, wo die Frau die Wahlfreiheit hat, ob sie einen Krippenplatz beansprucht, der finanziell staatlich unterstützt wird, oder ob sie ein Betreuungsgeld bekommt, wenn sie zu Hause bleibt und das Kind zu Hause erzieht. Das begründen sie zwar mit dem Argument, das erst wäre vollkommene Wahlfreiheit der Frau, aber im Prinzip stehen sie auf dem Standpunkt, weil die Familie der höchste Wert ist, muss die Frau die Gelegenheit haben, mit diesem Betreuungsgeld in ihrer familiären Seelsorge gegenüber dem Kind unterstützt zu werden. Das weist die von der Leyen zum Beispiel mit dem Argument zurück. Gib mal den Eltern 300 Euro, da ist doch klar, das verschwindet in Asbach-Uralt und den Spielkonsolen. Also führt bei den verwahrlosten Schichten, die wir gerade von der Kinderproduktion ausschließen wollen, nur zum finanziellen Missbrauch, hat keinerlei nützliche Funktionen. Man muss auch mal zur Kenntnis nehmen, was die alles über ihren eigenen Laden so en passant berichten und behaupten, ohne dass das als Skandal gilt. Dass die mit Armutshaushalten in Millionenzahl zu tun haben, wo quasi das materielle Elend in diesen Familien dazu führt, dass die Insassen versuchen, es mit Alkohol zu betäuben, was so ihre Wahrnehmung dieses Elends angeht. Das halten die nicht für den Skandal. Für den Skandal halten sie, dass jemand die 300 Euro versäuft. Und nicht, dass er mit einem Geld in Lebensverhältnissen leben muss, in denen man einfach nicht vernünftig leben kann und das Verhältnis so unaushaltbar findet, dass man zum Alkohol greift, um seine Sinne zu betäuben.
Das war so die Logik. Das ist so für sich in diesem Ablauf ja sicher auch richtig, aber was ist jetzt mit der sozusagen insgesamten Geschäftsausweitung? Ich kann mich erinnern, aber vielleicht stimmt da auch der Vergleich nicht, was die Merkel neulich gesagt hat. Es sind so viele Leute im Lohn und Brot, wie noch nie zuvor, aber auch sie vielleicht halt also ich will aber sagen, wenn das gleichzeitig sozusagen Exportwunder Deutschland und dann gibt es sozusagen trotzdem, trotz des zweifellosen Effekts, den Rationalisierung hat und Wachstum und Arbeitslosigkeit und Leute werden entlassen, aber gibt es sowas trotzdem oder zeitgleich, dass es trotzdem sozusagen mehr Leute gibt, die angestellt sind und damit auch Rentenbeiträge zahlen oder ist das einfach faktisch jetzt falsch?
Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass die Masse der Leute, die einen Lohn für Arbeit beziehen, ja überhaupt noch nichts aussagt über die Gesamtlohnsumme, die diese Leute beziehen.
Ja, wenn das dauernd schwer gesunken ist vorher, dann können auch mehr Leute...
Es sind zahlenmäßig mehr beschäftigt, ja. Aber die Politiker wälzen doch selber das Problem, da kommt doch die ganze Mindestlohndebatte her. Dass inzwischen schon, ich weiß nicht, ein zweistelliger Prozentsatz aller Beschäftigungsverhältnisse einen solchen Lohn kassiert, dass die Leute davon nicht leben können, ohne zusätzliche Leistungen vom Staat zu kriegen. Wir arbeiten inzwischen zu großen Teilen für Löhne, die noch nicht mal den einzelnen Mann ernähren, geschweige denn eine Familie. Wenn jetzt aber das der Fall ist, dass zwar die Anzahl der Beschäftigten gestiegen ist, die Gesamtlohnsumme, die bezahlt kriegen, aber gesunken ist, dann aus dieser Gesamtlohnsumme werden 20% für Renten abgezweigt und damit wird der Topf, der für Renten zur Verfügung steht, insgesamt kleiner.
Weil es gibt ja durchaus jetzt als ideologischen Einwand, der auch heißt, das Wachstum muss einfach größer werden, damit wie vorher ausgeführt, die vorgestellte Summe in dem vorgestellten Topf größer wird. Und ich meine, es bleibt ja immer noch sozusagen als Argument in der Öffentlichkeit auch noch da, dass man dem auch, also dem begegnet man ja durchaus. Dass dann gesagt wird, nee, du musst ja das Wachstum noch höher sein, damit entsprechend auch die Quote ein Rentenanstieg zum Beispiel ermöglicht.
Ja, vielleicht kommt die Überlegung, die ihr jetzt aufwerft, daher, dass wir mittlerweile in einen neuen Zustand reingerutscht sind, oder wie man sich da ausdrücken soll. Ich will mal erinnern an die alte Rechnung und damit kontrastieren, wie heute geredet wird über die Renten. Zu deiner Bemerkung zum Beispiel, ja. Dass wieder mehr Wachstum eintritt und deswegen die Renten steigen könnten. Davon legt die Politik gar nicht Zeugnis ab. Die haben beschlossen zweierlei. Erstens, die Rente, das Renteneintrittsalter wird auf 67 erhöht. Das ist, wenn du das auf die Rentenbevölkerung beziehst, das Abschneiden von 2 Jahren. Ja? Das ist einfach eine Senkung der Rente, die ausgezahlt wird. Nach der anderen Seite hin haben sie einen Beschluss gefasst, der gar nicht passt zu irgendeiner Form von Rentenerhöhung, die sich ans Wachstum hängen könnte. Sie haben beschlossen, dass die Rentenbeiträge, der Prozentsatz der Rentenzahlung, unter 20% gehalten werden muss, obwohl er nach den jetzigen Richtsätzen, die gelten, im Verlauf der nächsten 15 Jahre auf 24 steigen müsste. Die gehen also davon aus, dass sie den Prozentsatz, der insgesamt in die Kasse pro verdienendem Arbeiter eingezahlt wird, senken. Wie kommt es zu dieser Verknüpfung? Dazu will ich einen Hinweis geben. Die Debatte ist losgegangen mit dem Argument in Deutschland, die Lohnnebenkosten sind zu hoch, wenn ihr euch erinnert. Die Lohnnebenkosten, ein Begriff, der vor 10, 12 Jahren zum ersten Mal die Runde machte. Woran war gedacht? Gedacht war bei Lohnnebenkosten, dass auf dem weggezahlten Lohn auch noch die Sozialbeiträge ruhen. Ja? Die Beiträge in die Krankenkasse, in die Rentenversicherung und in den Arbeitsversicherungstopf. Wie kommt es dazu, dass diese Lohnnebenkosten gestiegen sind? Das kommt durch den dargestellten Mechanismus. Die Wirtschaft ist gewachsen. Wie? Durch neue Techniken wurden aus weniger Arbeitern mehr Reichtum geschlagen. Wachstum durch Arbeitslose. Das führt dazu, dass die Anzahl der Löhne sinkt und mit Hilfe des Drucks der Reservearmee auch noch die Lohnhöhe, sodass bei dem eingerichteten Verhältnis von zahlenden Arbeitnehmern und empfangender Rentnermannschaft der Beitragssatz, den man auf die geschrumpfte Lohnsumme erheben muss, anwachsen muss, wenn man das Niveau der Renten ungefähr da halten will, wo es war. Dass die Lohnnebenkosten gestiegen sind, war also eine Folge davon, dass die Lohnsumme insgesamt, auf die man den Prozentsatz erhebt, gefallen ist. Durch das Wachstum, Arbeitslose und Senkung des Lohns überhaupt. So war das. Da wollte man noch das Rentenniveau, man hat es immer leicht abgesenkt, aber in etwa auf einem vergleichbaren Niveau der Vergangenheit halten. Dagegen ist ein Grundsatzbeschluss ergangen. Der hat nämlich geheißen, die hohen Lohnnebenkosten sind überhaupt das ganze Gift, das sozialstaatliche, das das Wachstum zerstört. Die müssen weg. Deswegen haben sie einen Beschluss in der Rentenfrage gefasst, der gesagt hat, die Rentenbeiträge, die müssten, wenn man sich die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt anguckt und eine Prognose bis 2020 macht, da müssten diese Rentenbeiträge nach dem jetzigen Modus, wie Renten bezahlt werden, irgendwo auf 24-26% steigen. Wir legen fest, die dürfen nicht über 20% steigen. Damit hat man gesagt, nicht mehr, was noch deine Überlegung war, ja. Was man für die Rente auszahlt, macht man irgendwie vom Wachstum abhängig, weil daran entscheidet sich ja der Lohntopf und die Geldmasse, auf die man einen Prozentsatz erhebt. sondern der Beschluss heißt, unabhängig davon, wie Wachstum stattfindet, der Prozentanteil, der als Sozialleistung abgezogen wird und vom Lohn getragen werden muss, der soll absolut sinken. Und das kommt aus der Logik, die mit dieser Agenda 2010 eingeführt worden ist. Dass nämlich ja, im Grundsatz der Sozialstaat nicht einfach die Betreuung der armen Leute ist, die die Marktwirtschaft hervorbringt, sondern dass der Sozialstaat der Grund für diese Armut ist, weil die Wirtschaft durch die sozialstaatlichen Abgaben mit so hohen Kosten belastet wird, dass ihr Wachstum abgewürgt wird und deswegen so viele Arbeitsplätze verloren gehen. Damit war der Beschluss klar, die wollen eine Senkung, und zwar unabhängig davon, ob das Wachstum rauf oder runter geht. Es ist ja auch keiner auf die Idee gekommen, wenn du diese Zitate von der Merkel ernst nimmst, ja, die Beschäftigtenzahl geht hoch, das Wachstum war ja über 2% und vor diesem amerikanischen Subprime-Krach fürs nächste Jahr auch.
Das Argument jetzt heißt ja, das ist ein staatlicher Entschluss, ja, zu sagen, ich will so und so ein Verhältnis zum Rententopf einnehmen. Und das andere ist ja eine Erklärung, die aus dem Wachstum eine Ableitung gemacht hat.
Ja.
Und genau deswegen, weil der Staat mit dieser Agenda 2010 beschlossen hat, die Lohnnebenkosten müssen runter. Deswegen hat er sich diese Riester-Rente einfallen lassen.
Unter anderem. Mhm.
Der hat genau gewusst, das, was er mit der Rente vorhat, führt dazu, dass die Leute davon allein nicht leben können. Jetzt lässt er sich die Riester-Rente einfallen und die heißt nichts anderes als, es ist genau wie eine Lohnsenkung. Es ist nämlich, die Leute sollen zusätzlich aus ihrem Nettolohn für ihre Rente vorsorgen.
Genau.
Also die Lohnnebenkosten werden gesenkt. Das, was da Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch zahlen, werden gesenkt. Und aus ihrem Nettolohn sollen die Leute ihre Rentenbeiträge aufstocken.
Ja, an solchen Überlegungen merkst du ja, das kann nicht so sein, dass die kalkulieren, naja, schauen wir mal, wie da so in 3, 4, 5, 6 Jahren das Wachstum ausschaut und davon machen wir dann abhängig, was die Alten bekommen an Rente. Jemand, der heute sagt, die 30-Jährigen sollen mitgeteilt bekommen, dass sie, wenn sie in Rente gehen, also in 30 Jahren, von ihrer Rente gewiss nicht leben können, deswegen sollen sie eine Zusatzrentenversicherung abschließen, diese Riester-Rente. So jemand geht davon aus, dass die Rentensenkung, die er beschließt, konjunkturunabhängig ist. Weil das Wachstum von vor 30 Jahren hat er sich ja nicht vorausberechnen lassen, um seine Rentenentscheidung davon abhängig zu machen. Da ist nur sicher, dass er weniger auszahlen will. Und dafür ist die Grundsatzerwägung die genannte, dass sie auf dem Standpunkt stehen, die sozialstaatlichen Kosten insgesamt sind überhaupt der Sündenfall des ganzen Systems, weil der Sozialstaat die Armut schafft, von der früher mal behauptet worden ist, die betreut er. Die Armut, hat man gelernt, ist der Grund dafür, dass wir einen schönen Sozialstaat haben. Heute lernen wir, der Sozialstaat ist der Grund dafür, dass es so viele Arme gibt.
Was da aufgefallen ist, du hast ja gesagt, jetzt von dem Gedanken ausgehend, Kind als Armutsrisiko, von dem Gesichtspunkt her bemerkt der Staat, dass immer weniger Kinder geboren werden. Das heißt, die Leute tun sich da zusammen und werden ein Liebespaar und beschließen anscheinend bisher immer häufiger, ein Kind, das können wir uns nicht leisten. Und wir haben jetzt ganzen Weiterungen da jetzt diskutiert. Hm. Ich weiß nicht, ob jetzt das unbedingt daher gehört, aber ich habe ein paar so Nebenbemerkungen von dir gehört, die mich da neugierig gemacht haben. ist der Wunsch nach einem Kind jetzt einmal jetzt diese lassen. Woher kommt denn der eigentlich? Ist das, oder kann man das gleich wieder zumachen in Richtung, das ist einfach die Privatsache der Leute, manche wollen erkennen, manche nicht, Auspunkt, da gibt es nichts dazu zu sagen. Oder sagen wir heute Abend zu dem Thema, könnte das nicht stehen oder so. Aber ich weiß nicht, ich habe mal vorher an ein oder zwei Stellen des Vortrags gedacht, da ist mal was, also nee, klar, ich weiß leider, kann ich jetzt nicht mehr zitieren, leider. Irgendwie so eine Bemerkung war, dass die Liebe getrennt ist von der Frucht oder so.
Ja. Und das war eine Umschreibung dafür, dass man verhütet.
Ja, klar. Aber das hat ein bisschen so getan, oder habe ich mich da verhört?
Als wäre das Kind die natürliche Frucht der Liebe? Na, da hast du dich verhört. Also ich bin nicht der Leihbischof Klamm. Es ließe sich viel dazu sagen, wenn man die Frage so auffasst, aus welchen Gründen wollen eigentlich Menschen Kinder haben? Unter diesen Gründen, die mir bekannt sind, sagen wir mal aus Erfahrung, ja, sind sehr viele, die ich nicht unterstützen könnte. Es gibt Leute, die suchen ein Kind, weil sie meinen, dadurch bekäme ihr Leben einen Sinn. Es gibt Ehepaare, die entdecken, sie sind kurz vor dem Verfallsdatum und meinen, das Kind sei ein brauchbarer Kit. Es gibt viele Gründe, die sicher nicht in Ordnung sind. Aber was dein Hinweis auf die Bemerkung mit Natur angeht, ja, dass sich Ei- und Samenzelle treffen, das ist, wenn man mal von dem Begattungsakt selber absieht, das ist Natur. Und dass daraus ein Geschöpf wird, wo sich die Zellen teilen und vermehren, das ist Natur. Und dass das den Geburtskanal verlässt, dieses Produkt, das alles ist Natur. Aber schon das Werk, das am Anfang steht, ist nicht Natur. Und das Bedürfnis, das den Ausgangspunkt ausmacht, das zwei miteinander schmusen, lässt sich sogar, wenn der Mensch eine gewisse quasi technische Reife hat, das lässt sich sogar von den Folgen, die die Natur an den Geschlechtsverkehr geknüpft hat, trennen. Insofern ist an dem, dass ein Kind geboren wird, bis auf die von mir geschilderten Zusammenhänge, nichts mehr Natur. Also, wenn du daran denkst, dass es eine quasi katholische Fraktion gibt, die behauptet, es sei die Natur der Liebe, Kinder hervorzubringen, dann ist dem zu widersprechen. Denn die Liebe selber betätigt zwar, wenn sie körperlich vollzogen wird, ein Stück Natur. Aber die Betätigung selber und das Gefühl, das zu dem treibt, ist geistiger Art, unterliegt einem Willensbeschluss. Daran ist nichts Natur. Das kann man nicht einmal mit dem Trieb rechtfertigen. Natürlich ist es so, dass die Menschen Triebe haben, auch einen Geschlechtstrieb. Der stachelt auch zu manchem an. Aber du merkst ja gerade an der Art, wie Menschen damit umgehen können, dass der Trieb zu vielem anstachelt, aber dass man sich zu nichts auf ihn berufen kann. Es gibt asketische Menschen, die können entsagen. Es gibt andere, die können dauernd. Und es gibt welche, die verhüten und wieder andere, die lassen es. Man kann den Trieb auch vertagen, nicht jetzt, sondern morgen. Also der Trieb unterstellt, ist dennoch die Art, wie er betätigt wird, ganz in deinen Willen gelegt. Ich nehme ein Bier. Jetzt kommen die wichtigen Themen. Übrigens ganz formell, ja. Verrät sich der Fehler des Arguments dadurch, dass es gepredigt wird. Einer, der predigt, zur Liebe gehört das Kind, das ist die Natur der Liebe. Einer, der es predigt, verrät damit, dass sein Argument verkehrt ist. Denn wenn es in die Natur der Liebe gelegt wäre, dann müsste man es nicht predigen. Ja.